Es ist soweit, Lukas. Wir sind jetzt hier, quasi nicht im Hauptstadtstudio, sondern in Hamburg. Das ist ja quasi fast wie eine Hauptstadt. Zumindest ist es eine Stadt für sich genommen, wie so ein Bundesland. Ja. Und wir trinken Bier.
Toll, erste Übersteuerung. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Simon. Ich bin überwältigt.
Ja, ich bin auch total überwältigt. Und die Hörer da draußen sind auch total überwältigt, weil diese Audioqualität erinnert an einen wunderbaren Podcast vom Land, ja, der sich um Gespräche und Tische drehte.
Disst du jetzt gerade einen anderen Podcast als
Einstieg? Ich disse keinen Podcast, nein. Sondern ich sage einfach nur, was war es. Ne? Also es war wunderbar. Ich habe gerne zugehört, wie sie denn Kekse essen und Kaffee trinken. Und das ist ja quasi mit dem Bier jetzt hier dasselbe.
Ja, also... Wenn es jetzt komisch klingt, wenn Simon lauter ist als ich, dann liegt es daran, dass er sich Mühe gibt, lauter zu sprechen über unser ein Mikrofon im Raum.
Es ist ein Kugelmikrofon. Es sieht nicht aus wie eine Kugel, aber er hat gesagt, es ist eine Kugel.
Das ist wie mit diesen Fischen. Ja, wenn die auf einmal zwei Typen sehen, die es ansprechen, dann...
Dann geht's dann auf. Ja, ganz klar. Verstehe ich total.
Giftig. Gut. Nicht dran lecken.
Leckt nicht an Kugelfischen. Waren das nicht diese Frösche? Diese komischen Grünen aus Feigefrösche?
Du meinst, ob die Kugelfische Frösche waren früher?
Nein. Ganz früher. Ja, genau.
Jetzt bist du einer von diesen evangelikalen Biologisten.
Richtig. Ich weiß, wie die Welt funktioniert. So. Ja. Ja. Ja, ich bin ja, wie angekündigt, jetzt hier in Hamburg, ja, hierher gekommen und man muss ja mal sagen, in Hamburg ist das Beste sind die Parkplätze.
Ich dachte, das Beste ist das Wetter in Hamburg.
Oh ja, das Wetter ist richtig geil, Leute. Weil jeder Regentag ist ein Feiertag. Ja, und in Hamburg ist jeden Tag Feiertag.
Danke, das ehrt mich ja sehr hier. Mensch, da fühle ich mich richtig wohl. Ja.
Ja.
Ja. Ja, wir möchten einmal Danke sagen an die Täterinnen und Täter, die das ermöglicht haben, dass wir hier sind.
Ja, tatsächlich. Ich bin hier, weil das finanziert wurde durch die Podcast Daddy Community.
Also durch 5 Personen, die wir jetzt nicht einzeln namentlich nennen, weil wir wissen, dass nicht alle das möchten. Einige möchten es schon, aber sorry. Vielleicht sollten wir irgendein altes Gebäude kaufen und da Bänke reinsetzen, dann kann jeder eine Plakette erhalten.
So, auch so eine Bank? Die darf er dann wie bei diesen US, wenn die Marines sterben, dann hauen ja die Kameraden ihre eigenen Wappen in die Särge rein mit der Faust.
Ja,
zumindest habe ich das mal in einem Film gesehen. Das ist bestimmt in der Wahrheit auch so. Und so kann man das ohne Traueranlass in die Bank eine Plakette reinhämmern mit der Faust.
So wie man das in Deutschland sonst überall anders auch macht.
Ja.
Wo man dann sehen kann, wer deinen Platz bezahlt hat.
Richtig. Ja. Goldene Plakette und dazu gibt es noch ein waschechtes Handtuch.
Ja, Simon, also warum bist du eigentlich hier?
Ja, also es ist Wochenende, also hier in Deutschland. Und wir haben gedacht, also Lukas sagte, Simon, du musst jetzt mal vorbeikommen, das mit Podcast, mit Offenbartcast kann nicht so weitergehen. Wir müssen da mal ran.
Reißleine.
Ja, jetzt Notdings.
Hau nicht immer auf meinen Tisch hier.
Ja, stimmt, das ist akustisch eine Katastrophe. Hier ist ein riesiger Tisch, Leute, ihr müsst euch vorstellen, der Tisch ist so groß wie mein Arbeitszimmer.
Nicht beschreiben, wie er aussieht.
Das war's schon. So groß wie mein Arbeitszimmer.
Und super aufgeräumt.
Krass ordentlich. Also wirklich, mein Schreibtisch ist da ein Scheiß.
Also heute Abend bin ich Konstruktivist. Ja. Was auch immer du im Podcast sagst, so ist die wirklich.
Das ist die Wahrheit. Genau. Und er meinte so, wir müssen mal reden. Und jetzt bin ich hier, jetzt reden wir. Und wir haben geredet und jetzt reden wir immer noch. Und trinken dabei Bier. Ich trinke hier einen Wildwuchs mit einem Bart drauf. Erinnert ganz stark an einen Podcast, den ich kenne, wo die Leute auch Bärte.
Weiß auch nicht, was meinst du denn?
Weiß ich auch nicht.
Tja.
Ja. Also ich habe ja vorhin im Laden gesagt, erinnert vor allem an der ersten Konzeption des Logos des Podcasts. Ja,
sie haben das abgekupfert.
So sieht's aus. Die haben meinen Rechner gehackt und dann das hier raufgepackt.
Das waren Chinesen.
Es sieht auch aus wie so ein Typ aus der Nationalen Volksarmee. Wie heißt das? Befreiungsarmee? Nur mit Bart.
Also ja.
Ja.
Ja, wieder alle Register gezogen, Simon.
Ja.
Wir haben uns ja jetzt darauf geeinigt, ja, dass wir Vorgeplänkel auf 5 Minuten beschränken. Das heißt, wir haben jetzt noch 35 Sekunden.
Ja, dann gehen wir ins Eingemachte. Warum, was und wie wir eigentlich dazu gekommen sind.
Ja. Nee, also jetzt, wir starten heute was Neues.
Heute startet was Neues. Ein Pilot, der, sagen wir mal, wie ein guter Film, so wie bei Stargate damals. Da kam ja der Film und dann relativ lange später kam dann irgendwann endlich die Serie. So wird das ja auch laufen. Aber weil wir uns quasi jetzt hier aus dem Fenster lehnen und den Pilot vorstellen, müssen wir natürlich auch nachziehen und das wird geschehen.
Ja, viele haben Sonderfolgen gefordert. Schielers Liste, so ja, als Stichwort, und das kumulierte Addendum. von Christoph zu der Liste von Sheila. Und wir haben uns das natürlich immer wieder angesehen und gedacht, Mensch, da musst du mal was machen. Wir haben auch immer wieder versprochen, wir machen da mal was. Ja. Und jetzt machen wir was. In ein paar Monaten. Aber das ist wie mit Jesus, ja. Das Leben mit Jesus beginnt heute und wird eines Tages vollkommen. Unser neues Projekt Sonderfolgen beginnt heute und wird eines Tages vollkommen krass.
Krass eskalieren, und heute werden wir das erste Mal beide, also du und ich, Lukas, und ihr da draußen, wir werden das erste Mal hören, wie sich das eigentlich anfühlt, wenn wir Sonderfolgisieren.
Fantastisch. Ja, nach diesem Konzept, das wir uns heute ausgedacht haben und jetzt in geistiger Umnachtung auch umsetzen wollen.
Ja. Dazu wird es auf jeden Fall noch ein zusätzliches Bier geben, Lukas.
Das sollten wir auf jeden Fall gleich nochmal einflechten. Vielleicht müssen wir kurz einmal Stopp drücken. Ich bin auf jeden Fall schon total heiß.
Wir haben beide zwei sehr extreme Positionen bezogen. Das wird extrem, würde ich sagen. Und ihr könnt gespannt sein. Ich finde es übrigens tatsächlich, weil ich nicht weiß, wie es ausgehen wird. Weißt du, wie es ausgehen wird?
Ich weiß noch nichts. Ich weiß auch noch nicht mal, was du genau, was deine Taktik ist, wie deine Strategie so ist, wie du eingestellt bist. Ja,
ja, ich bin krass ausgebildet, bin hier schon total drin.
Wir sollten uns auf jeden Fall noch hier so Wasserpullen besorgen, die man sich gegenseitig sich selber ins Gesicht spritzen kann, wenn man Pause braucht. Hast du einen Mundschutz dabei?
Und zwar in Form einer weiteren braunen Bierflasche, die mir gleich geben
wird. Okay, das klären wir gleich. Das ist dann quasi die Pause vor dem Beginn.
Ja.
Ja, denn gleich tritt ja quasi der Ringmaster auf. Denn heute kommt die allererste Folge von
Bartraufen.
Gentlemen, liebe Kinder, machen Sie sich bereit für die erste Auflage von Bartraufen, dem Sonderfolgen-Podcast vom Offenbar-Podcast. Hier geht es um alles. Hier wird gerauft und abrasiert. Hier bleibt kein Barthaar trocken. Bitte begrüßen Sie mit einem schönen Kichern, wo auch immer Sie gerade sind, diese Kontrahenten. In der leicht nach links gepennten Ecke der Matador des Streitgesprächs, der Klaus Kinski der christlichen Podcast-Szene, der Champion der Doch-Nein-Doch-Argumente. Hier ist Simon der Kessler-Malone. In der leicht nach rechts gepennten Ecke der Primus der gepflegten theologischen Argumentation, der Philipp Melanchthon des Offenbar-Podcast, der Heroe der Sarkasmus-Diplomatie. Hier ist Lukas der fromme Klasse. Machen Sie sich bereit für einen Fight der Unterklasse. Aber immerhin der mittleren Unterklasse. Es geht um alles. Um das Leben, den Glauben und darum, wer Recht hat. Denn Recht gibt es nicht im Plural. Moment, jedenfalls, wir respektieren Ihre Rechte auf einen guten Kampf. Mögen die richtige Rechte gewinnen. Das heutige Kampfthema lautet: Brauchen Christen Dogmen? Bam! Halleluja! Amen! Fight!
Nimm das! Oh. Nimm das! Der erste Schlag! Ein Bier!
Kling! Prost! Oh, es ist kalt!
Ja.
Stabil!
Tja, das macht dich schon fertig, ne? Ich merke, du kommst schon in die Defensive.
Ja, das stimmt. Also, das wird wahrscheinlich auch so laufen, aber wir beide vertragen ja beide keinen Alkohol mehr, ne?
Du findest also christliche Dogmen total wichtig?
Nee. Sag doch mal. Dogmen.
So nicht gesehen, den Schlag, ne?
Da richtig links und rechts gesessen. Ja? Jetzt muss ich mal kurz pendeln und ausholen. Dogmen, mein Freund, das ist einfach das Ende allem Glaubens.
Das Dogma ist das Ende.
Das Dogma ist das Ende allen Glaubens.
Kannst du das noch irgendwie ein bisschen rüberbringen?
Ja, ich will übersetzen noch in andere Worte. Das Dogma, ja, ist einfach der Adam, der jeden Tag ersäuft werden muss.
Da klingst du ja schon wieder wie so ein anderer Podcast. Ich weiß ja nicht. Das Dogma ist der Adam, der jeden Tag ersäuft werden muss.
Ja, ich muss ja so ein bisschen mein Theologiestudium immer wieder mal raushängen lassen, damit am Ende der Letzte nicht denkt, wer ist der Spinner eigentlich? Was macht er hier? Irgendwo habe ich jetzt studiert.
An dem Punkt, der ist noch nicht so stark, weil jetzt hast du ja quasi nur gesagt, dass du es doof findest.
Achso, jetzt sag ich mal so. Also der Punkt ist ja der. Das Dogma ist ja im Wesentlichen so ein Konstrukt, an dem man sich im Glauben oder bestimmte Glaubensperspektiven aufzeigt und immer wieder weiter kommuniziert, die sagen wir mal, für Menschen allgemeingültig wahrgenommen werden, wie zum Beispiel das Dogma, Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben. Und das ist jetzt, sagen wir mal, an dieser Stelle nicht das Falscheste von allen
anderen. Komm mal weg zu ihr. Ich muss nichts machen. Ich muss nur so ein bisschen gucken, ja. Und ein bisschen mit den Armen fuchteln.
Ja, so guckt, das musst du dir mal vorstellen.
Und, stellt euch das Känguru vor, ja.
Und, aber am Ende des Tages hilft es halt überhaupt nicht dazu, einen natürlichen, echten Glaubenszugang zu der persönlichen Identität zu finden. Und ich habe eigentlich den Eindruck, dass das Dogma, wie es am Ende sich auf Glauben und Kirche und Gemeinde und Gesellschaft auswirkt, im ganzen christlichen frommen Rahmen, schmeißt uns in irgendeine Zeit zurück, in der wir weder Bildung noch Selbstbestimmtheit hatten, sondern irgendwie angewiesen waren auf Aussagen von irgendwelchen oberen Eminenzen, die am Ende des Tages sagen, wie du zu glauben hast. Aber da diese Zeit haben wir hart überwunden und deswegen glaube ich,
dass du aus der katholischen Kirche austreten solltest.
Deswegen bin ich der Meinung, dass dogmatische Herangehensweisen an alles, was irgendwie mit dem Glauben zu tun hat, abgeschafft werden muss.
Also willst du sagen, das Dogma, Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben, steht dem Glauben daran, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, im Weg?
Ja.
Aha.
Ohne Scheiß.
Ja.
Ich sag dir, soll ich dir doch sagen, warum?
Na, ja, wäre schön, ne?
Weil das Dogma mir sagt, was ich denken soll, und der Glaube mir zeigt, was ich denken kann.
Ja, okay. Und woher, also, woher kommen Dogmen? So, darf ich dich mal hier quasi so ein bisschen in meine...
Ich glaube, dass Dogmen sind Kultur. Dogmen sind kulturelles Verständnis von Glauben.
Ja, oder Dogmen sind quasi Aussagen, geronnene Aussagen aus dem Glauben.
Ja, richtig krass geronnen, versteinert und zu so einem Fossil geworden. Das sind Dogmen.
Frisch geronnen ist halt gewonnen.
Ja. Wie zum Beispiel das Dogma in der katholischen Kirche, dass der Priester nicht heiraten darf. So, was ist für ein Bullshit? Das ist auch wirklich...
Aber ist das ein Dogma?
Naja, ich würde sagen, es ist für viele Leute schon sehr dogmatisch.
Ja, das ist, du musst unterscheiden, ne, zwischen einem Dogma und einem dogmatischen Satz. Weil die Frage ist ja immer, hat der Papst, wie man sagt, ex cathedra gesprochen? Hat er quasi mit dem Munde Gottes quasi gesprochen? Hat er das gesagt, was für alle Menschen verbindlich sein muss? Das tut er ganz selten, dass er tatsächlich eine Lehraussage so dogmatisiert. Ja, oder meinst du dogmatisch im Sinne von, das wird von allen so total überhöht ernst genommen, dabei ist auch nur eine Meinung?
Ich würde die ganzen Dinge tatsächlich gerne in einen Topf schmeißen, weil ich
auch... Ja, weil es einfacher als
also einfach ist. Naja, pass auf, ich einfach auch aus folgendem Grund, weil das auseinander zu präparieren ist ja auch von christlicher Gemeinschaft zu christlicher Gemeinschaft auch so unterschiedlich, dass man sich da auch schon an der Stelle zu Tode arbeiten kann. Aber zum Beispiel auch eben die Perspektive, wir brauchen das Kreuz in Kirchen. Wir brauchen überhaupt ein Kreuz. Wir brauchen irgendein Symbol der Erlösung, in Anführungsstrichen. Wir brauchen Paulus als den Typen, der irgendwelche Briefe schreibt. Ich brauche die Bibel als Schrift, die mir im Wesentlichen immer wieder aufzeigt, was ich glauben und denken kann. Das sind ja Dinge, die nicht konkret falsch sind, aber wie ich an die ganze Sache herangehe und wie ich das Ding werte, wie ich alles daran werte, ist falsch gewichtet. Und ich glaube, das führt uns nicht dahin, dass wir in der Lage sind, über unseren Glauben und über den individuellen Glauben, den wir blöderweise alle haben, zu wachsen und tatsächlich darin selbstständig und bodenständig zu werden. Stattdessen führt es irgendwie dazu, dass Christen in dogmatischen Perspektiven verankert, sich nie wirklich richtig weiterentwickeln zu mündigen Persönlichkeiten.
Jetzt kommen wir mal von deinem Kryptokatholizismus weg, ja? Ja. Die Ahnung geben wir vor, was man glauben soll und so, und deswegen wird man nie frei, weil man das immer übernimmt und findet es sogar noch gut.
Ja.
Fasse ich jetzt mal zusammen.
Ja, das
ein bisschen genau. Polemisch, oder? Ein kleines bisschen polemisch.
Ja, ein bisschen stumpfer, ja. Aber ja, so bin ich ja. So, das ist ja mein Wesen.
Also, darüber will ich jetzt nicht urteilen. So, Gott wird sein schon fällen. Ne? Nein, Dogma, ja. Also, evangelisch. Ja, haben wir ja nicht eine Lehrinstanz, die die Dogmen festlegt. So, also natürlich haben wir Leute, die in den Medien auftauchen und sagen, ja, ich bin Bischof. Weil evangelische Leute auch gerne den Titel Bischof mögen, auch wenn die früher alle Superintendenten hießen, weil man gerade keine Bischöfe mehr wollte. So, anderes Thema, neben Schauplatz. Gibt Gründe für und dagegen, wie auch immer. Ist mir schon bewusst. Aber bei uns gibt es niemanden, der das Dogma setzt. Es gibt aber Dogmatiken. Also es gibt Bücher, wo ganz viele Lehrsätze über christlichen Glauben zusammengefasst sind. Ich meine, gut, wenn du Schleiermacher nimmst, hast du jemanden, der schreibt extra Glaubenslehre, damit er nicht den Eindruck macht, jetzt hier
dogmatisch zu sein.
Dogmatisch zu sein, was ja witzig ist, weil Schleiermacher ja schon sehr viel zu wissen glauben meint, rein subjektiv. Ja. So, hier ja, so ist der gute Schleiermacher.
Ja.
So, was ich sagen will, und jetzt nicht ewig kompliziert, ist, Dogmen richtig verstanden, fassen Glauben zusammen, den du in der Bibel findest. Aber es hilft dir, dich daran zu reiben, wenn du Positionen hast, an denen du dich reiben kannst. Ja, also wenn du eine, in Anführungszeichen, dogmatische Aussage hast, wenn du etwas hast, wie Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben, dann kannst du an der Schrift prüfen und dann entdeckst du hoffentlich in diesem Fall, dass das stimmt. So, und diese, dann realisierst du, dass dieses Dogma sozusagen oder dieser dogmatische Satz, besser gesagt, eine Basis hat, die in der Schrift gründet. Und dass er deswegen adäquat ist. So. Und wenn du feststellst, da stimmt irgendwas nicht dran und so, dann musst du immer weiterarbeiten, bis es besser wird. Und so ist es in der lutherischen Kirche, in meinem Verständnis, dass du immer wieder diesen hermeneutischen Zirkel machst zwischen deinem Vorverständnis, in Klammern dem Dogma, das du in dir trägst, ja,
ja,
und der Schrift, dem Dogma, dem Text quasi, mit dem du dich auseinandersetzt.
Ja.
Und das Ganze tust du im Kontext von einer Gemeinschaft von Leuten, die sozusagen Dogmen erheben. Ja?
Ja.
Also quasi versuchen, aus dem Bibeltext Sachen zu destillieren, ein bestimmtes Verständnis herauszudestillieren, womit die sagen, das ist heilsam, das ist angemessen, das entspricht dem Wort Gottes. So, und du hast das immer, wenn du nur in der Schrift lesen würdest und nichts daraus ziehen würdest, würdest keine Applikation haben, würdest mit deinem Alltag wenig zu tun haben, würdest du wenig prüfen können, lebe ich dem gemäß. Ja, wenn du eine Geschichte hast, wie meinetwegen die von der Sturmstillung, und du sagst bloß, ja, das sagt, dass Jesus mal den Sturm gestillt hat. Ja, dann hat es damit nichts zu tun, wie es dir in stürmischen Zeiten im übertragenen Sinne geht, sozusagen. Wenn du aber versuchst, darauf zu kommen, was bedeutet denn diese Geschichte für mein Leben, dann kommst du vielleicht zu dogmatischen Sätzen, ja, dass Gott mitten im Sturm ist oder so, meinetwegen, oder ne, was auch immer.
Mhm.
Ich bin jetzt ein bisschen spontan. Das ist jetzt nicht ein Beispiel für eine klassische dogmatische Stelle, wie du sie genannt hast,
ja,
aber ich versuche halt, was Griffiges zu nehmen.
Ja.
So, und dann hast du halt einen Satz gewonnen, der mit deinem Leben zu tun hat, den musst du dann später wieder prüfen, musst du feststellen, ja gut, gibt's in der Bibel auch andere Geschichten, die in eine andere Sprache sprechen, wo auf einmal nicht der Sturm gestillt wird und so. Und dann näherst du dich dem an, so, was die Bibel darüber sagt. Und du musst ja auch immer wieder einen Begriff davon haben, was du verstanden hast aus der Schrift. Und das ist dann, wenn du es hochtrabend nennst, ein Dogma oder halt eine Glaubensaussage.
Weißt du, ich glaube, das Problem, was ich dann wieder dahinter sehe, natürlich, es sind, wenn man, ne, wie ich es schon gesagt habe, ein Dogma ist ein Gerüst im Glauben so und ne, es hilft mir quasi darauf irgendwie über den Glauben zu denken. Aber ich stelle halt auch fest, dass mich das total beschränkt und dass es irgendwie Menschen grundsätzlich auch stark beschränkt, über den Glauben nachzudenken, weil ich möchte nochmal mich aus dem Fenster zurücksehen zu denen, Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben.
Ja.
Du wirst ja mir zustimmen, dass es da draußen sehr viele Menschen gibt, die schon sich daran aufhängen, dass jemand überhaupt für mich stirbt.
Ja, oder das Wort Sünden.
Oder das Wort Sünde, ja. Das hat ja, aber genau, und dieses ganze Konstrukt, dass Jesus für meine Sünden stirbt, beruht ja darauf, dass wir davon ausgehen, dass wir im Sündenfall stehen, dass wir irgendwie davon ausgehen, dass der Mensch sündig ist, weil er sich von Gott abgewandt hat vor tausenden von Jahren als Mensch.
Wobei das Wichtige ist, dass er nicht sündig ist, weil er sich von Gott abgewandt hat, sondern seine Sündigkeit besteht darin,
dass er
sich von Gott
abgewandt hat. Genau, die Sündigkeit besteht darin, der Abwendung so. Der Punkt ist, da finde ich, stecken einfach tatsächlich Denkfehler drin. Also es ist einfach nicht ein vollkommener Gedanke. Und deswegen tue ich mich so schwer damit, dieses Dogma, deswegen tue ich mich überhaupt so schwer damit, Dogmen als vollendete Konstruktionen wahrzunehmen, die ich einfach blind annehme.
Okay, hattest du den Eindruck, dass ich das behauptet habe, dass man das sollte?
Ja.
Okay, kann ich sofort zurückpanschen, weil das ist ja eben nicht der Sinn von Dogmen. Also nach evangelischem Verständnis, nach lutherischem Verständnis insbesondere, hat man eben die Norma Normans, ja, ein bisschen Latein braucht man dafür, von der Klassik her, quasi die normierende Norm, die Norm, die die Norm setzt, ja, also die sozusagen die Richtschnur für alles, was du daraus ableitest. So, das ist die Schrift. Ja, die Bibel entscheidet letztlich über wahr und falsch. So, beziehungsweise du letztlich immer im Dialog mit der Bibel, ist ja klar.
Ja.
Du entdeckst in der Bibel, was Gott sagt über wahr und falsch. Also richtig und falsch. Wahr und unwahr. So, und das Zweite ist, und das, da sind wir bei dem, was du mit dem Begriff Dogma bezeichnest, ist die sind die Norma Normata. Also die normierte Norm. Die, die von der Bibel herkommt und deswegen Gültigkeit besitzt, weil sie aus der Bibel gewonnen ist. So, und dieser zweite Teil, dieses Dogma, die normierte Norm, die ist immer korrekturbedürftig. Die ist nie fertig. Die ist nie perfekt und vollkommen, wie du sagst. Die hat immer Denkfehler oder ist in der Sprache nicht ganz angemessen oder ne, hat keine Übereinstimmung mehr, wird in verschiedenen Zeiten unterschiedlich verstanden. So, und die musst du immer wieder in der Schrift prüfen und immer wieder weiter verbessern. Wobei das nicht im Sinne von einem progressiven läuft, so nach dem Motto, irgendwann wird sie perfekt, sondern es läuft immer wieder im Sinne von, wir haben ein, wir sehen hier durch einen milchigen Spiegel, wie Paulus schreibt, der, also wir haben ein gebrochene, wir haben eine gebrochene Erkenntnis des Himmlischen. Wir sind nicht bei Kant und sagen, wir haben gar keine Erkenntnis Gottes, sondern wir haben durch Jesus eine Erkenntnis Gottes und durch den Heiligen Geist, die aber immer beschränkt bleibt. Und deswegen brauchen wir immer wieder die Schrift, müssen wir uns immer wieder an der Bibel orientieren, um zu prüfen, ob das, was wir über Gott sagen, noch wahr ist. Ja. Und so kannst du Karl Barths Arbeit verstehen, der eine kirchliche Dogmatik, nennt er das ja, schreibt und ewig dicke Bände produziert und bis zu seinem Tod nicht fertig wird damit und auch sagt, naja, fertig werde ich auch nie. Ich muss wieder anfangen von vorne, wenn ich damit fertig bin. Weil alle Aussagen, die ich über Gott treffe, ja, sofort falsch sind, wenn ich sie aufgeschrieben habe.
Und ist ein bisschen Schleiermacher-mäßig, nicht ganz so, aber...
Schleiermacher hat sehr, sehr lange Sätze geschrieben und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass er Fehler eingebaut hat. Das ist meine Theorie.
Was ich halt schon mal ein bisschen denke, also was ja der Eindruck entsteht ja, wenn der Eindruck entsteht ja in einer Institution Kirche, dass sie in irgendeiner Form, ne, das sind die großen weisen Männer, das sind irgendwie die Herren und Frauen Vikare, die dann in Ratzeburg irgendwo rumsitzen und da
krass. Rein hypothetisch, ne?
Irgendwie sich ein dickes Essen reingezogen haben, ein paar Bierchen und dann darüber sinnieren, über den Sinn und Zweck Gottes, ja, und die Kirche. Und dann sind sich alle so ein bisschen einig und es ist alles so ein bisschen warm im Bauch und man geht dann noch irgendwann ins Bett und fühlt sich gut. Ich glaube aber, dass...
Ich glaube, in theologischen Fragen meistens eher nicht, aber
gut. Okay, aber ich glaube, wenn du sagst, ne, wenn du schon so zustimmst, dass du sagst, ein Dogma ist nicht, bedeutet nicht, dass es hundertprozentig stimmt, dass es unanfechtbar ist, sondern es bedeutet sogar, dass es ein Dialog ist, ja, mit Gott, dann muss ich ja tatsächlich aber auch sagen, warum gibt es dann diese große Selbstverständlichkeit, dass der Glaube überhaupt in der Kirche findbar ist? Warum gibt es nicht die Selbstverständlichkeit, dass ich den Glaube ohne Christen, außerhalb der Kirche, ohne Pfarrer, ohne Bibel finden kann? Warum gibt es nicht die Selbstverständlichkeit, dass ich sehr wohl ein sehr legitimer Christ bin, wenn ich nicht innerhalb der Gemeinschaft ausgebildeter, konfirmierter Christen mich bewege? Warum muss ich denn in irgendeiner Form mich in dieser Sphäre bewegen, damit von außen Christen sagen, du bist legitim? Weil das ist ja etwas, was ich als sehr dogmatisch interpretiere. Ich merke das in meinem Umfeld. Ich gehe nicht in die Kirche. Ich bete nicht vorm Essen. Ich lese die Bibel fast gar nicht mehr.
Wow, du betest nicht vorm Essen.
Ich bin auch einer der Leute, die ganz fest mittlerweile davon überzeugt sind, dass Gott nicht gut ist, aber auch nicht schlecht. Und weil ich Gott nicht beurteilen kann. Aber ich sehe, die Welt ist beschissen genug, dass Gott nicht einfach nur gut ist, aber sie ist aber auch wiederum nicht beschissen genug, als dass man sagen kann, Gott ist schlecht. So. Und da kommt man einfach zu keinem echten Schluss. Man kommt dazu, dass die Welt ist. So wie die Welt ist, ist Gott. Und möchte das aber nicht zu einem Dogma machen.
Oh ja.
Aber ich komme so ein bisschen zu dem Punkt, diese Teilhabe am christlichen Glauben, die mich legitimiert als Gläubigen an Jesus Christus, finde ich schon furchtbar dogmatisch und falsch. Und okay, du hast übrigens gesagt, gerade, dass ich recht habe. Weil du sagtest, dogmatisch ist ja alles im Dialog.
Okay, also das sind ja verschiedene Themen, die du aufmachst. Also
klar.
Die Frage, ob man aus der Welt erkennen kann, wie Gott ist, ist nochmal eine andere Frage. Ich würde immer sagen, ne, das, die Debatte gibt es seit Jahrtausenden. Das Buch der Natur und das Buch Gottes, das, die Bibel, so. Das Buch der Offenbarung, ja, wo wir auch unseren Bartnamen her haben. So, ich will da jetzt nicht zu tief einsteigen, aber ich würde sagen, es ist gut, dass wir ein Wort haben von Gott. Denn Gott hat das Wort erfunden und hat sein Wort in die Welt gesandt, dass Jesus ist. Ja, damit wir nicht nur aus diesen Informationen, die wir aus der Welt entnehmen, wie Gott ist, sondern es an Jesus erkennen können. So, aber da würdest du wahrscheinlich gar nicht mehr groß widersprechen, nur wenn ich es als Dogma erhebe.
Das, aber wobei das wir damals noch, erinnerst du dich an unseren Podcast, als wir die Bibel, das Markus-Evangelium ausgelegt haben, wobei wir, ich ja da immer wieder herauspräpariere, dass Jesus halt nicht einfach nur ein Guter ist, sondern auch ein verdammter Arsch.
Ja, Jesus ist auch nicht
ich komplett mag Jesus
durchschaubar.
Übrigens, ja. Das muss man immer wieder sagen. Ich mag
Jesus total. Ist nicht, Jesus ist nicht komplett durchschaubar, insbesondere für die Leute, die mit ihm sind und nicht wie Markus seine Gedanken kennen. So, kleine Frage. So, aber ich will nur sagen, also an Jesus wird einiges nochmal zurechtgerückt.
An, ja.
Aber es ist ein bisschen ein anderes Thema. Das andere ist, du sagst quasi, du wirst anhand von deiner Rechtgläubigkeit gegenüber Dogmen, die sich auch in deinem Kirchenbesuch beispielsweise widerspiegelt, ja, von Leuten bewertet.
Ja.
Und für gut oder falsch eingetütet sozusagen.
Für würdig und unwürdig.
Und das sowohl wahrscheinlich, ich spekuliere mal, nach frommen Kriterien, glaubst du denn auch an den Herrn Jesus Christus, ja, als auch nach volkskirchlichen Kriterien, nee, volkskirchlich ist falsch, auch nach Kerngemeindekriterien, andersrum, genau andersrum, kommst du dann auch zum Gottesdienst.
Ja. Ja,
dafür musst du nicht mehr besonders fromm sein, Zahlst kannst du in jeder Gemeinde haben. Das wäre wieder eher ein frommes Argument, aber kannst auch in der liberalsten Gemeinde die Frage haben, warum kommst du da eigentlich nie?
Ja.
Ja, oder ja. Erika, kannst du nicht mal mitkochen?
Magst du nicht mal die Frau, die dir dauernd ein Kind nach dem anderen in die Röhre schiebst, magst du die nicht mal heiraten? Ich bin verheiratet und habe ja Kinder, aber der Punkt ist ja, dass auch das ist etwas, wo ich mir denke, auch da würde ich mittlerweile so weit gehen und sagen, das kann nicht dogmatisch definiert sein. Ne? Sexualität kann nicht dogmatisch definiert werden. Nichts kann dogmatisch definiert werden, weil Dogmen nicht funktioniert.
Ja, aber Dogmen, also meinst du jetzt Dogmen als Prüfkriterium, als etwas, das Leute anlegen, um andere zu beurteilen? So ist das doch gerade, oder? So benutzt du doch den Begriff
Dogmen. Aber ein Dogma ist doch immer ein Prüfkriterium.
Vielleicht für dich
es
selber.
Es prüft ja auch mein Glauben, wie ich gegenüber Jesus stehe. Es prüft ja den Menschen in allem.
Ich würde sagen, Dogma ist immer erstmal eine formulierte Glaubensaussage. Es ist quasi, du bringst das, was du glaubst, auf den Punkt. Und wenn du das machst, ist es genauso dein privates Dogma, wie wenn Karl Barth das macht oder Schleiermacher oder wer auch immer. Du hast Glaubensaussagen. So. Und die Frage ist, also, und die geben dir Halt. Du brauchst Glaubensaussagen. So, wenn du sagst, ich kann auch Christ sein ohne Gemeinde, dann ist das auch eine Glaubensaussage, die du auch irgendwo herbeziehst. Ja, oder du sagst halt, also kannst du natürlich auch völlig undogmatisch sagen, ich finde das jetzt mal so. Ja, aber auch das kann gerinnen sozusagen zu einer Aussage ohne Basis. So. Und ich glaube, ein Dogma ist so lange gut, wie es dir Halt gibt und Orientierung. Und wie du daran bleibst, das zu reflektieren. Also ein Dogma bringt dir nichts, wenn du es auswendig lernst. So Konfirmandenunterricht vor 10 Jahren hätte ich was gesagt. Ja, wahrscheinlich auch noch vor 10 Jahren.
Ja.
Kommt drauf an, wo man war.
Ja.
Ja, oder wie der Pfarrer, der mein Vater, der übrigens Atheist ist, damals betreut hat und sagte, ja, siehst du, das glaube ich auch alles nicht. So, aber gut, man muss es lernen. So, lernen wir Psalm 23 auswendig.
Ja, geil.
So, das bringt null, ja. Dogmen zum Lernen sind nicht hilfreich. Es sei denn, man versteht, was sie bedeuten. Ja, wenn ich verstehe, was es bedeutet, Jesus Christus ist für meine Sünden gestorben, wenn es mich tröstet, wenn es mir Gewissheit gibt, dass ich nie tiefer fallen kann als in Gottes Hand, ja, dass ich auch mit meiner ganzen Lappenartigkeit immer noch geliebt bin von Gott und dass da eines Tages was Großes auf mich wartet, eine Riesenfeier, die ich mir nicht mal vorstellen kann, dann ist das Dogma zum Ziel gekommen. Ja, in diesem Sinne. Und ich muss es immer wieder prüfen. Und ich meine, das ist genau das, was Luther klar macht, wenn du dir so anguckst, wie seine Schrift von Meditatio, Oratio und Tentatio. Ja. Ja, dann sagt er, deine Aufgabe als Theologe, ich sag das dir jetzt als Theologe, ist...
Mit dem Finger auf mich zeigen.
Ja, genau, mit dem nackten Finger auf dich zeigen. Bitte. Wie so ein Huso. Der Punkt hat gesessen, ich merke mir, richtig, schön von Augen. Okay,
ne? Es kommt Blut.
Ja, und das in den letzten 9 Minuten. Bam. So, also, wenn du die Schrift liest, dann bist du mit Gott im Gespräch, dann kommt Oratio, dann kommt das Gebet automatisch daraus. Du betest mit den Worten der Schrift, du bist intensiv mit Gott in Kontakt. Du betest über die Themen, die dir das davor legt. Quasi so, wie wir, wenn wir im Podcast diskutieren und so auch Themen produzieren, mit denen wir diskutieren, führt dich das Bibellesen ins Gebet im besten Fall. So, und dann kommt der Punkt, wo es halt kritisch wird, wo du halt in die Fresse bekommst, weil du in deinem Alltag merkst, irgendwie, es fällt dir doch schwer, das zu glauben, ja, weil ganz viele Situationen passieren, in denen das in Frage gestellt zu werden scheint, oder wo du merkst, du lebst gar nicht dem Anspruch Gottes angemessen, ja, das, was du in der Bibel gelesen hast, ist total super und du unterschreibst das, ja klar, ich möchte so und so leben, ja, ich möchte natürlich barmherzig sein, ich wäre gerne so ein Samariter, ja, ich bin zwar irgendwie der Typ, den keiner mag, ja, der Samariter in meiner Schulklasse, aber ich würde natürlich gerne jedem helfen, der aufs Maul bekommt, aber naja, ich traue mich nicht, ja, und dann merkst du immer wieder, scheiße, irgendwie passt mein Leben, meine Erfahrung und mein Handeln nicht mit dem zusammen, was ich in der Bibel sehe. Ich werde angefochten oder ich erlebe, dass ich Gott gar nicht mehr erlebe. Ja, ich habe gedacht, krass, jetzt lebe ich mit Gott, gerade angefangen, bin Christ geworden, halbes Jahr, Jahr, 2 Jahre. Wie lange warst du Christ, bevor es losging?
Mit was?
Ja, mit deiner Krise.
So. Boah, ich würde sagen, nach 3 Jahren.
So. Ja, 3 Jahre. Und du denkst, krass, ich bin mit Gott voll auf einem guten Level und dann denkst du, scheiße, Gott ist gar nicht da. So, der ist weg. Dann bist du in dieser Anfechtung. Und was Luther dann sagt ist, das Einzige, was dir hilft, ist wieder in die Schrift zu gucken und wieder zu lesen und dich wieder damit auseinanderzusetzen. Und das ist der Prozess der Dogmen. Ja? Du liest die Schrift, du betest, die kommt eine Idee, wie das Leben laufen kann mit Gott. Und dann wird alles scheiße. Ja? Und dann kommt dein Dogma und dann kommst du nämlich ordentlich unter die Räder und dann wird das Ding geprüft. Und dann gehst du wieder an die Schrift ran und prüfst das. Und weißt du, das ist der Zirkel und das ist das Ringen darum. Sonst kannst du über Gott überhaupt gar nichts sagen. So, wenn du nicht darum ringst, etwas zu sagen.
Aber ist es nicht ein bisschen absurd, dass du am Ende ja, also in Kurzfassung, ja, für jeden, der das jetzt vielleicht nicht verstanden hat, was er gesagt hat, Simon, eigentlich das mit dem Dogma ist wirklich Bullshit. Hast du das
nicht so klar, wie du oder? Die Dogmen definierst, ist es Bullshit. Ja, klar. Ja. Einfach zu sagen, so ist es für alle Zeiten und wir glauben das jetzt so.
Ja, aber das ist ja schon, die Trinitäts-
das ist aber schon.
Das ist ja total dogmatisch.
Du spoilerst schon.
Das tut mir leid, aber das ist halt genau das Ding.
Es gibt zwei Dinge. Also ich würde erstmal unterscheiden. Es gibt irgendwo eine Wahrheit. Zu jeder Aussage, die es gibt, gibt es irgendwo die Wahrheit, die bei Gott steht.
Ja? Sagst du, warum?
Naja, also irgendwo... Wieso, hä? Meinst du, dass es 1000 Wahrheiten bei Gott gibt, die sich widersprechen?
Trifft Gott eine Aussage, frage ich mich.
Okay, also ich sag mal so.
Also,
wenn wir Aussagen treffen...
Hast du mal eine Aussage von Gott gehört in der Bibel?
Also, eine Aussage von Gott.
Ich muss gerade überlegen. Ich gehe gerade so ein bisschen in mich und denke so, also außer dass er mal vielleicht im Neuen Testament gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn so. Ja, was hat er noch? Was hat er noch gesagt? Er hat Imperative rausgedrückt und gesagt, die und die müssen verbrennen, weil sie das und das gemacht haben. aber das ist ja, wir kommen ja nicht mit Aussagen von Gott, ey. Ich habe irgendwie das Gefühl, er hat gar keine Aussagen getroffen.
5 Minuten noch, deswegen. Ja. Das Ding ist, du fragst jetzt, also ich würde sagen, in der Bibel ist eine ganze Menge Aussagen von Gott, weil die Bibel Gottes Wort ist, aber das führt uns ein ganz anderes.
Ich bin jetzt noch ein neues Dogma.
Ja, genau, herzlichen Glückwunsch. So.
Es tut mir leid, ich nehme das alles nicht mehr an,
aber ja, erzähl weiter. Naja, also, ich verstehe überhaupt nicht, also worauf wolltest du jetzt hinaus damit?
Also, naja, also weil du sagst, das ist Fakt ist irgendwie, dass Gott eine Aussage trifft über was hast du
gesagt? Nein, ich habe gar nichts von Aussagen gesagt. Ich habe gesagt, wenn die Aussagen treffen, ja, dann versuchen wir eine Wahrheit adäquat zu sein, eine Wahrheit zu entsprechen, die allein bei Gott steht. Ja, also wir haben keinen direkten Zugriff auf die Wahrheit, keiner von uns hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern sie steht bei Gott. Ja. Über alles.
Ja.
Ja, wie die Welt verfasst ist, wie Gott ist, was auch immer. Mhm. Ja, kannst du über alles diskutieren. So, und wir müssen aber Aussagen über die Welt treffen. Ja. Damit wir leben können. So, wir haben Grundintuition darüber, wie das Leben funktioniert. Meistens wissen wir gar nicht, wie es geht, aber wir glauben, dass wir es wissen.
Ist das so, Lukas?
Du glaubst doch auch, du denkst doch, die Schwerkraft gibt es so. Also du hast lauter Intuitionen aus Aussagen, die du nie selber nachvollzogen hast, die du nie bewiesen hast, von denen du aber ausgehst, dass sie so sind. Und das tust du auch im Glauben. Und diese Glaubensaussagen, die du tust, sind Dogmen. Ja, das sind sozusagen die Sachen, an die du glaubst. So, ob die jetzt mit dem, was bei Gott liegt, übereinstimmen, kannst du selber nicht sagen. Im besten Fall kannst du einen Eindruck davon gewinnen, ob es dem angemessen ist. Und zwar, indem du das an der Schrift prüfst und im Heiligen Geist sozusagen spürst, ja, oder hörst, ob das wahr ist oder nicht. So, aber das muss natürlich jeder Einzelne machen. Aber du hast ja eine Gemeinschaft von Christen deswegen, oder auch eine Gemeinschaft über Jahrhunderte und Jahrtausende, damit du darin nicht alleine bist. Und nicht mit deinem eigenen, weil dein Thermometer kann auch mal falsch eingestellt sein, ja, irgendwie dies und jenes für richtig hältst, sondern auch ein bisschen Background hast, weil Gott auch Schwarmintelligenz nutzt. Dafür hat er uns eine Gemeinschaft geschaffen. So, und der also Punkt ist
jetzt, Gott ist in die Gemeinschaft geschaffen, damit wir Demokraten sind. Ist das ein Dogma?
Du lenkst ab. Ich will einfach... Du
drückst hier eine Aussage nach der anderen raus.
Genau. Und jetzt kommt die Finale, die ich eigentlich machen wollte. Ja, komm, jetzt mach ich jetzt auch wieder weiß, worum es ging. Jetzt weiß ich auch wieder, worum es ging. Ja, bitte. Natürlich müssen Dogmen sich zum Beispiel, also die werden schon deswegen veralten, weil die Sprache sich weiterentwickelt. Ja, also wenn ich dir jetzt ich das schreiben würde, ja, Jesus Christus, Hortheos, Theu, Sota, ja, und du kein Griechisch kannst, verstehst du nicht, dass ich Jesus Christus, der Sohn Gottes, Retter gesagt habe. Das heißt, du verstehst nichts. So, aber auch was ich mit Retter meine, was ich mit Sohn Gottes meine und so weiter und so fort, verstehst du auch nicht zwangsweise. Das heißt, wir müssen immer Dogmen verändern. Auch das Wort Trinität, wem sagt das was? Du musst, wenn du meinst, dass da Wahrheit drin ist, eine Sprachform finden, die heute aktuell ist. Und das als ein gegenwärtiges Dogma kannst du dann formulieren und auch weiterteilen. Und dann können das alle Leute an der Schrift prüfen und an ihrem Glauben und so weiter und so fort. Dafür sind wir in der Gemeinschaft, um das gegenseitig zu prüfen. Ich finde, das ist eine Gabe Gottes, dass wir darüber so diskutieren können. Und natürlich sind Dogmen nicht für alle Zeit stehend. Aber die Wahrheit, auf die sie zugreifen sollen, die sie nicht immer treffen und nie komplett, die bleibt bestehen. Und deswegen glaube ich,
kann man... Wahrheit?
Die Wahrheit ist letztlich das, was bei Gott wahr ist. Also das weiß ich...
Ja, aber weißt du, das ist...
Also würdest du sagen, es gibt keine Wahrheit? Also es gibt nichts...
Es gibt keine Wahrheit.
Also es gibt quasi nichts, was Gott... also wie Gott ist, gibt es gar nicht. Also
es gibt die Wahrheit, so. Aber sie ist nicht erkennbar.
Ja, okay.
Weil wir ja immer nur merken, wir kommen immer nur näherungsweise daran. So.
Genau.
Aber ich glaube, weißt du, du hast halt im Laufe deines Monologs gerade immer wieder mit Dogmen argumentiert. Ich weiß nicht, ob dir das auffällt.
Los, du hast noch eine Minute Zeit.
Das fällt mir sehr schwer, weil du sehr viel gesagt hast. Aber wenn du halt einfach, weiß ich nicht, du sprichst von der Schrift und überhaupt, dass du die Schrift als wahr annimmst, ist ja dogmatisch.
Ja, genau.
Und woher kommt das? Weil in der Reflexion an die Geschichte, die du auch setzen kannst, wie die Bibel entstanden ist, wie wir sie heute kennen, ist das ein ganz schönes Machwerk. So, und ich will das auch gar nicht als negativ einschätzen, weil es gibt ja natürlich eine theologische Einschätzung dazu, dass man sagt, Gott wollte, dass die Schrift so entsteht, wie sie heute ist. Aber das selbst, das ist dogmatisch.
Ja, natürlich. Die letzten 25 Sekunden, deswegen will ich nur kurz sagen. Natürlich, alle Aussagen, die wir treffen, alles, was wir glauben, ist immer dogmatisch und auch dein Zweifel daran hat eine dogmatische Komponente, dass du nämlich sagst, so ist es. Oder so ist meine Wahrnehmung davon. Du kannst es ja ab... Ne, so ist meine Annäherung an diese Wahrheit, die irgendwo da in der Wirklichkeit steht. Wir müssen Aussagen treffen, die scheitern. Ja? Und erfolgreich scheitern, das ist ja wohl das Ziel unseres Kampfes. Bam!
Bart raufen.
So, Simon, der Kampf ist jetzt gerade vorbei. Das letzte Wort hat Lukas gehabt. Wie ist dann deine Wahrnehmung? Wie war der Kampf für dich?
Ja, ich glaube, der Lukas hat am Anfang ein bisschen angetäuscht, indem er mich halt einfach so ein bisschen reden lassen, um mich dann irgendwie aus der Deckung zu holen. Das hat dann irgendwie auch funktioniert und dann ist er mit vielen kleinen Links-Rechts-Schlägen um mich rumgekommen und hat sozusagen mit sehr, sehr, sehr vielen Worten mich am Ende nicht mehr ausreden lassen und deswegen hat er am Ende das letzte Wort. Das war ein bisschen schmutzig.
Fühlst du dich denn jetzt allgemein ungerecht behandelt?
Ja, so kann man es sagen und es wird auf jeden Fall nochmal ein Rückkampf geben.
Das stimmt uns hoffnungsvoll. Hast du denn noch etwas zu sagen an deine Fans?
Alle, die da draußen an mich geglaubt hat, ich bin blutig, ja, aber ich liege noch nicht am Boden und der Krieg geht immer weiter.
Danke für das Interview.
Bart raufen.
Ja, Lukas, wir sind jetzt hier rausgekommen. Der ganze Kampf dauerte quasi genauso lange, wie wir gedacht haben. Was denkst du darüber?
Also ich bin sehr zufrieden mit der Performance. Ich hätte mir am Anfang noch gewünscht, ein paar Schläge mehr zu setzen, aber da waren sehr viele Monologe von Simon drin. Man muss da auch einfach gucken, wo man landen kann, und es ist auch mal schwer, mit so einem sehr dogmatischen Gegner zu kämpfen.
Ja, die Menge war ja sehr erregt über den harten Schlagabtausch, war teilweise so ein bisschen überrascht über die starke, schnelle Performance von dir. Was denkst du, wie du angekommen bist?
Das sollen am Ende die BarträgerInnen selber bestimmen. Wir haben ja durchaus eine Möglichkeit, uns zu kontaktieren über unsere Webseite oder über die bekannten Social-Media-Kanäle. Also da hoffe ich wirklich auf Feedback, denn ein Fighter kann nur so gut sein, wie seine Fans es sind.
Also der Sieger der Herzen wird immer noch von der Community entschieden.
Und die Wahrheit liegt allein bei Gott, und das Spiel hat 90 Minuten. Und ab und zu muss man das Ding einfach reinmachen.
Wenn der Ball rund ist, dann ist der Hase grün.
Amen. Halleluja.
Bartraufen.
Das war die erste Runde von Bartraufen. Simon, der Ketzer Manu, gegen Lukas, der fromme Klette. Ein Fighter unter Klasse, der seinen Namen verdient. Und jetzt ist es Zeit für dich, in den Ring zu steigen und der Welt zu zeigen, wie die Dinge in Wahrheit liegen. Gib uns deinen Haken an der Sache, sag uns, was du denkst. Bring deinen Audiokommentar auf offenbartcast.de/Audiokommentar oder schreib uns auf den bekannten Social-Media-Kanälen. Werde Teil des Rings und rauf unsere Bärte. Und wenn du das gemacht hast, dann geh in Frieden und bleib bärtig.